Guten Morgen miteinander. Heute tatsächlich, also nach unserem Kalender, 14. Mai 1948, wurde der Staat gegründet. Tatsächlich genau heute auf den Tag. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie über Israel denken. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Meine Meinung werden Sie raushören. Sie können, wenn Sie nachher rausgehen, denken, was Sie wollen. Die Meinung ist frei, okay? Vorneweg, wenn wir uns mit Israel beschäftigen, ich weiß jetzt nicht, wie Sie heute hier reingekommen sind. A smiling face, das setzen wir alle auf, dass wir freundlich aussehen und alle denken, uns geht's gut. Ich habe neulich ein Buch gelesen, das ist neu rausgekommen, dieses da. Ich kriege nichts dafür, keine Sorge. Und da schreiben 15 Menschen, warum sie Israel fasziniert. Eine Person davon schreibt den interessanten Gedanken, vielleicht hat Gott sich gerade das Volk Israel rausgesucht, weil es so dickköpfig ist. Um da drin seine Güte und Treue zu zeigen. Hat mich ganz sehr angesprochen. Wenn wir uns mit Israel beschäftigen, kommen wir ins Staunen drüber, wie der lebendige Gott zu diesem Volk hält, durch die Zeit, durch so viel Versagen, bis heute zu diesem Volk hält und sogar ganz neue Geschichte mit ihm macht. Zum Glück ist jetzt gerade ein Waffenstillstand, also doch, eingetroffen. Ich denke, 1200 Raketen und Mörser genügen auch, 1200. Und davon sind etwa 1000 auch wirklich in Israel gelandet. Aber sei es drum, heute geht es darum, Israel hat Geburtstag. 75 Jahre und ich habe zunächst einen kleinen Clip dabei von einem Mensch, der heißt Omri Kaspi. Er ist bekannter Baseballspieler. Er ist Israeli. Und jetzt schauen wir uns das an. Ich übersetze parallel, weil er spricht Englisch und nicht jeder ist es. Also mein Name ist Kaspi. Ich möchte von meinem Leben erzählen, nämlich von Israel. Seit Israel gegründet wurde bis heute, haben wir Glauben. Wir hatten Glauben daran, dass wir ein kleines Land, das gefüllt war mit Sumpf, Wüste und Öde, verwandeln würden in eine Kultur. Wir hatten Glauben daran, dass wir frei leben und uns begeistern könnten an der uralten Geschichte, die in jedem Quadratzentimeter dieses Landes versteckt ist, geistlich, religiös und kulturell, und all das zu respektieren, was zutage tritt. Dass aus allen Himmelsrichtungen Menschen zusammenleben können, aufzubauen eine gemeinsame Kultur, dass sie zusammenschließen könnten, sich zu einer gemeinsamen Nation. Wir hatten Glauben daran, dass wir den Schmerz überwinden könnten und einen Verlust und dass wir uns endlich selbst verteidigen könnten, wenn die Zeit gekommen wäre. Ich bin hinterher. Ist egal. Ja. Wir hatten Glauben daran, dass wir eine leidende Nation werden könnten in vielen Bereichen, nämlich in Medizin, in Wissenschaft, Technologie, Innovation, Studienwesen, öffentlichen Gesundheitswesen, Wirtschaft, Landwirtschaft, Wasserlösungen und mehr. Wir hatten den Glauben daran und bleiben daran zu erwarten, dass trotz aller Uneinigkeiten und Konflikte der Vergangenheit wir Verständigungen erreichen können und unterschreiben werden Friedensverträge mit unseren Nachbarn, um für unsere Kinder eine bessere und sicherere Zukunft zu gestalten. Wir hatten Glauben daran, dass dieser jugendliche und innovative Geist eines Landes nie davor Angst haben würde, groß zu denken, dass die Astronauten ins All schicken würden, dass wir Nobelpreise und Olympiamedaillen gewinnen würden, dass wir anderen Ländern in Zeiten ihrer Krisen helfen würden und dass wir Wellen schlagen würden in der weltweiten Industrie, in der Unterhaltungsindustrie. Ja, wir haben 4-mal Eurovision gewonnen. Also manchmal, wenn die Dinge schwierig aussehen oder gar unmöglich, dann denke an mein Land, an die Menschen um mich herum, an unsere gemeinsame Geschichte, was wir gemeinsam erreichen konnten in 75 Jahren. Alles ist möglich mit einem kleinen bisschen Glauben. Und er trifft, guckt er das an. Danke. Beim Thema Israel reden wir von diesem Land. Nur mal kurz als Erinnerung. Also es ist so groß mit 22.000 Quadratkilometern. Wenn wir die besetzten Gebiete dazu zählen, sind wir bei rund 29.000. Etwa 60% sind Wüste. Zum Vergleich, Baden-Württemberg hat 35.700. Also Baden-Württemberg ist größer als der Staat Israel. Beim Thema Israel ist schon immer Politik und Handeln Gottes miteinander verquickt. Und da tun wir Christen uns vielleicht ein bisschen schwer. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Politik. Als Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes. Politik. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, sie sollten jüdische Jungs gleich bei der Geburt umbringen. Der König von Ägypten. Politik. Nehemia war der Mundschenk des persischen Königs. Politik. Wir tun gut dran, wenn wir als Christen in Bezug auf Israel damit rechnen, Politik und Gottesgeschichte gehen Hand in Hand. Auf welche Hochzeit freut sich eigentlich der Messias? Hesekiel und Jeremia, die beiden Propheten, leben zu der Zeit, als Israel in die Gefangenschaft nach Babylon muss. Eine doppelte Rückkehr wird versprochen. Einmal, dass sie aus Babylon zurückkehren werden, aber dann auch eine riesige Rückkehr aus allen vier Himmelsrichtungen. Das sind nur mal aus diesen Stellen Hesekiel, Jeremia die Kernpunkte. Sie werden von überall her auf der Welt zurückkehren. Wohin? Nach Israel. Und eine eigene unabhängige Regierung gründen. Lest es dann dort nach. Übrigens, das Manuskript liegt hinten aus. Sie können das nachher mitnehmen. Sie bringen die Wüste zum Blühen. Sie bauen die Trümmer wieder auf. Nach kurzer Zeit des Friedens führt die Welt Kriegen gegen Israel. Der Messias kommt, rettet Israel und schließt mit ihnen einen neuen Bund. Also durch volle Vergebung und sie bekommen den Heiligen Geist. Das ist diese Hochzeit, wo sie miteinander feiern werden. Das Geheimnis ist nämlich in der Schrift, Bibelleser haben das schon entdeckt, Volk Israel und Land Israel sind eine Einheit. Und der Clou ist, wenn dann Jesus wiederkommt, Jesus Christus, Christos ist griechisch, das Wort für Messias, der Gesalbte, Jesus Christus ist Jesus, der Messias. Wenn er kommt auf den Ölberg, für uns kommt er zum zweiten Mal, Israel wird dann erkennen, es ist ihr Messias gewesen. Und dann wird der Messias sich mit seiner Braut, Volk und Land Israel verbinden. Darauf gehen wir zu. Die Wiederkunft Jesu ist nicht nur von der Gemeinde gepachtet, hat für Israel hohe Bedeutung. Aber die Hochzeitsvorbereitungen, die waren nicht so einfach. Wir schauen ein Stück in die Geschichte, die geheimnisvolle Bewegung des Zionismus, der Aufbau des Landes, die Staatsgründung und das jüdische Volk zwischen 70 und dem 19. Jahrhundert. Im letzten Teil starten wir. Die Römer haben 70 nach Christus Jerusalem zerstört, das jüdische Volk in alle Welt zerstreut, in die Diaspora-Zerstreuung. Trotzdem haben zu allen Zeiten jüdische Menschen weiterhin in Israel gelebt. Und dazwischen liegt eine Zeit von Verleumdung, Verfolgung, Erniedrigung. Es steht schon hier, schon im zweiten Jahrhundert nach Christus haben die ersten Theologen diese unglaubliche Verleumdung, die Lüge Satans in die Welt gesetzt, die Juden wären die Christusmörder. Schon aus dem zweiten Jahrhundert hat sich manifestiert und hier basiert auch unser europäischer Antisemitismus drin. Über diese Geschichte hört man nicht viel, weil sie einfach für uns Christen peinlich ist und unglaublich beschämend. Ich hätte es auch gern anders. Sie wurden verleumdet mit dem Ritualmord. Kenner kennen den Begriff. Die Brunnenvergiftung. Ländereien, sie wurden aus den Ländern regelmäßig rausgeworfen. Immer wieder mal gab es plötzlich ein Pogrom in Europa, wo plötzlich ein Dorf über seine Juden hergefallen ist, sie wieder abgeschlachtet hat, sie verjagt hat. Anders mal hätten sie sich zwangstaufen lassen können oder sie hätten fort müssen oder wären umgebracht worden. Das ist die Geschichte des jüdischen Volkes in Europa. Und auf dem Hintergrund ist es für uns, die wir Christen sind, wichtig nochmal zu überlegen, die Frage, warum glauben so wenig Juden an Jesus? Welchen Jesus haben sie 1800 Jahre kennengelernt? Ich sage es nochmal. Welchen Jesus haben die Juden 1800 Jahre von der Kirche kennengelernt? Der Zionismus, wie hat er sich gezeigt? Zionismus bedeutet, das jüdische Volk braucht einen eigenen Staat, um in Sicherheit zu leben. Das jüdische Volk braucht einen eigenen Staat in Israel, um sicher zu leben. Das ist Zionismus. Die Bewegung entstand im 19. Jahrhundert sehr geheimnisvoll. Wenn man das liest, es hat niemand gesteuert am Anfang. Es entstanden kleine Gruppen unter Juden, rein politisch, die gesagt haben, wir müssen nach Palästina. Es entstanden jüdische Gruppen, die von den Propheten her gesagt haben, wir müssen heim. Auf einmal im 19. Jahrhundert, diese Gruppen entstanden, nicht zentral gesteuert. Die Steuerung kam erst sozusagen mit Theodor Herzl. Theodor Herzl, 1897, ist er Journalist in Frankreich für eine Wiener Zeitung. Dort soll er einen Bericht schreiben über ein militärisches Ereignis. Ich kann es nur streifen. Während er dort dabei steht, im Publikum, bei diesem militärischen Ereignis, brüllen plötzlich 1897 die Menschen um ihn rum: Morde schwief, töte die Juden. Wobei eigentlich gerade im 19. Jahrhundert, dank der Französischen Revolution, endlich die Juden die Emanzipation bekommen haben. Also nochmal, Gesundheit. Jüdische Volk hat in Europa erst 1860, 70, 80 die Gleichberechtigung bekommen. 1860, 70, 80 in Europa die Gleichberechtigung bekommen. Und dann war das dort in Frankreich, Theodor Herzl steht dazwischen drin, dem bleibt das Herz stehen, er ist Jude, Theodor Herzl, war für ihn das, der Moment, wo er gesagt hat, ich muss mich für den Zionismus einsetzen. Er wurde der erste Zionistenführer, Theodor Herzl. Er war nicht fromm, aber Werkzeug Gottes. Und dann begannen die Einwanderungen in Israel, die es vorher noch gar nie in der Geschichte so gegeben hat. Sie sehen die Zahlen. Ab 1882 sind solche Wellen, Aliyah ist ein hebräisches Wort, das heißt hinaufziehen, hinaufziehen nach Jerusalem. Sie sehen die Zahlen, es sind zwischen 1882 und der Staatsgründung etwa 520.000 Juden, die einwandern in Israel, etwa 520. Hier kommen wir doch mal zu Zahlen dann. Wir fragen dann auch, in welchem Zustand war denn eigentlich das Land? Wir kennen es heute als Start-up-Nation. Was war damals? Konrad Schick? Wer kennt Konrad Schick? Der mich interessiert. Wer kennt Konrad Schick? Oh. Ich mache Werbung dafür, sich mit Konrad Schick zu beschäftigen. Dieser Mensch ist in Bitz geboren, 1822. Letztes Jahr wurde 200 Jahre Geburt Konrad Schick gefeiert, groß in Bitz. Ein Mann aus einer Familie mit vielen Kindern. Er war immer das schwache Kind, wo die Mama gedacht hat, er stirbt. Er kam dann auf Umwegen nach St. Krishona, in die theologische Schule nach St. Krishona, und dort auf wundersame Weise hat der damalige Chef Philipp Spittler gesagt, und du gehst jetzt als Missionar nach Jerusalem. Okay, das war eine Ansage. Und so kam Konrad Schick nach Jerusalem. Super interessante Geschichte. Alle, wo gerne Biografien lesen, faszinierend. Aber was will ich eigentlich sagen? Er kam 1846, kam er nach Jerusalem. Wie beschreibt er Jerusalem? Wir fragen, was ist der Zustand des Landes? Öde, leere, unterentwickelt. Als sie von Mittelmeer hoch nach Jerusalem kommen erstmalig, gibt es keine Straße, es gibt keinen zweispurigen Weg, es gibt einen Trampelpfad, auf dem die Kamele, 1846, die Kamele vom Mittelmeer hoch nach Jerusalem gehen. Jerusalem selber ist da nur innerhalb diesem Quadratkilometer der Altstadt. Außerhalb der Altstadt war damals noch kein Haus. 1846. Er beschreibt Jerusalem, die Altstadt, als schmutzig, dreckig, heruntergekommen und unhygienisch. Die Templer, die überspringen wir jetzt kurz. Mark Twain, den kennen manche, Huckleberry Finn. Er schreibt den Missionsbericht, den Reisebericht. Er war 1867 unterwegs in der Weltreise, unter anderem Palästina, und er beschreibt dieses Land als desolates Land, ich zitiere, desolates Land, ganz dem Unkraut überlassen, eine stille, trauernde Weite. Eine Verwüstung ist hier, die nicht einmal die Fantasie mit der Pracht des Lebens und des Handels erfüllen kann. Es gab keinen Baum und keinen Strauch. Palästina ist desolat und unliebenswürdig. Es geht darum zu verstehen, als im 19. Jahrhundert jüdische Menschen nach Israel kommen, damals hieß es noch Palästina, war es ein ödes, heruntergekommenes Land. Wir haben ein halbes Jahr in Israel gelebt und ich habe mich gekümmert um die Geschichte dieses Dorfes, in dem wir gelebt haben. Dort sind jemenitische Juden angesiedelt worden. Juden aus dem Jemen sind gekommen ins Land. Zum Anfang sind sie vielfach in Zelten gewohnt, weil es da keine Häuser gab. Sie sind nicht nachgekommen mit Häuser bauen. Und dann haben sie ein Stück Land zugewiesen bekommen und mussten dann das Land erst urbar machen und dort auch Bauplätze irgendwie erschließen. Und so haben sie ihr Land aufgebaut, mit viel Mühe und auch mit viel Opfern. Das Land, was sie dort besiedelt haben vor der Staatsgründung, ist größtenteils gekauft gewesen durch reiche jüdische Philanthropen, zum Beispiel Edmund de Rothschild. Rothschild-Familie ist bekannt, jüdische Familie, hat Unmengen Geld hineingesteckt, um Geld zu kaufen, Land zu kaufen, wo sie dann ihre Dörfer bauen konnten. Ganz wichtig, gekauftes Land. Vielfach war sowieso, die Bauern, die in Palästina waren, haben nur geliehenes Land gehabt von reichen Effendis, die irgendwo im Ausland waren, hatten sie Ländereien, die haben sie bebaut, sodass sie gerade überleben konnten, aber nichts entwickeln. Und wo dann die Juden gekommen sind, haben Land gekauft, haben sie vielfach Land gekauft, wo die Araber gesagt haben, ihr seid nicht ganz sauber. Da kann man nichts machen mit dem Land, das ist öde. Da gibt es kein Wasser und vor allem, wenn es Wasser gibt, dann sind Sümpfe, Malaria. Und sie haben ihr Land fruchtbar gemacht, haben Sümpfe trockengelegt, sind auch dabei viele gestorben. 1922, nee, jetzt kommt erst eine andere Geschichte. Das wirst du verstehen, den Hintergrund. Ich gehe nochmal zurück. Dass wir den Hintergrund verstehen. Land. 1517 wurde das zum Osmanischen Türkischen Reich. 1517. Der ganze Nahe Osten hat dazugehört. 1917 haben die Engländer gesiegt, die Osmanen haben verloren, ihr Reich wurde aufgeteilt, Völkerbund hat es aufgeteilt. Und dann haben die Engländer bekommen, dieses Land zum Verwalten. Die Staaten hat es da noch nicht gegeben. Saudi-Arabien, Irak, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien gab es da noch nicht 1918 oder 17, wo sie es dann verwalten sollten. Aber die Gegend wurde genannt Palästina, die Gegend wurde genannt. Es war nie ein Staat. Es gab nie einen Staat Palästina, gar nie. Die Gegend hieß Palästina, wie wir hier Zollernalb heißen oder woanders Hohenlohe oder Saarland, so war das die Gegend Palästina. Die Engländer haben das verwaltet, hat vorher den Osmanen gehört. Und 1922 haben sie beschlossen, wir schneiden 77% ab und bilden hier den Staat, den arabisch-palästinensischen Staat Jordanien, den arabisch-palästinensischen Staat Jordanien. Das war 1922. Und somit blieb für einen eventuellen Staat Israel blieben entsprechend noch 23% übrig. Verschiedene Lösungsvorschläge wurden von der UNO gebracht, keiner hat gefruchtet. Im November 1947 der wichtigste Vorschlag, das Land soll geteilt werden in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Die jüdische Verwaltung hat gesagt, wir sind einverstanden. Obwohl das Land hätte ausgesehen wie ein Schweizer Käse, was arabisches, was jüdischer Staat wäre. Die Juden haben gesagt, ja, wir machen mit, wir sind einverstanden mit dem Beschluss der UNO. Die arabische Seite hat gesagt, es wird nicht diplomatisch gelöst, es wird mit Waffen gelöst, sind nicht drauf eingegangen. Zur Bevölkerung. Der türkische Zensus schreibt, 1870 haben im Land 367.000 Muslime gelebt. 1918 waren es etwa 640.000, knapp das Doppelte, 90, ja. Und etwa 65.000 Juden. 1948 waren es bereits 1,3 Millionen zur Staatsgründung, 1,3 Millionen Muslime, Araber und 630.000 Juden. Und was ganz wichtig ist, zu erkennen, wir reden jetzt von Geschichte, nicht von Gefühlen. Sie merken es, wir reden heute von Fakten, nicht von Gefühlen. Ja? Weil wenn es um Israel geht, geht es oft um Gefühle und nicht um Fakten. Das heißt zunächst mal das eine, die Muslime haben sich zwischen der Zeit des Zionismus, wo Juden eingewandert sind, bis zur Staatsgründung, verdreifacht, die Richtung, ja. Und die jüdische Bevölkerung hat sich zwar verzehnfacht, aber wenn wir die Mengenverhältnisse sehen, ja, dann ist wichtig festzustellen, dass eingewandert sind etwa gleich viele Araber wie Juden. Das ist so wichtig für Politik und für Wahrheit. Das ist wichtig. Weil nämlich arabische Menschen gemerkt haben, hier geht es jetzt um einen Aufschwung. Das Land wird entwickelt, hier kommt Wirtschaft, hier kommt Infrastruktur und da sind sie von überall eingewandert. Mein Freund Johannes Gerloff hat erzählt oder geschrieben, er kennt Leute in der Gegend von Hebron, arabische Menschen, in ihren Familiennamen kann man noch das Land ihrer Herkunft ablesen, so stehen. Wir haben uns gekümmert um das Land und um das Volk. Was aber nicht stimmt, das möchte ich schon sagen. Es gibt die Aussage, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Ein Land ohne Volk, wird behauptet, es hätte damals kein Volk gehabt. Das ist nicht wahr. Diese Aussage stimmt so nicht. Dann kommt die Staatsgründung. An diesem 14. Mai, nachts um 24 Uhr, war Ende des britischen Mandats. Ende des britischen Mandats. Und diese Lösung der UNO, der Beschluss wurde nicht durchgeführt, weil die arabischen Staaten blockiert haben. Und somit hat das jüdische Volk, die Verwaltung unter David Ben-Gurion hat gesagt, dann gründen wir eben selber den Staat. Und an diesem Tag haben sie nachmittags um 16 Uhr den Staat gegründet und da haben wir einen kurzen Clip dazu. Klappt es mit diesem kurzen Clip der Staatsgründung? Hey, ihr seid super. Danke dir.
Am 14. Mai 1948 ruft Ben-Gurion im Stadtmuseum Tel Aviv den Staat Israel aus. Damit wird die zionistische Vision jüdischer Intellektueller, allen voran Theodor Herzls, wahr, dem jüdischen Volk eine eigene Heimstätte zu schaffen, in der die Juden besonders nach den verheerenden Erfahrungen von Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung durch den nationalsozialistischen Holocaust in einem eigenen Land der Väter nunmehr selbstbestimmt zusammenleben und ihre jüdische Identität in der modernen Gesellschaft neu bestimmen können. Doch die arabischen Staaten und die palästinensische Nationalbewegung betrachten die Gründung des Staates Israel als Kriegsgrund. Noch in der Nacht vom 14. zum 15. Mai 1948 marschieren die Armeen Ägyptens und anderer arabischer Staaten in Palästina ein, um die Proklamation des jüdischen Staates rückgängig zu machen. Nicht zuletzt dank umfangreicher Waffenlieferungen aus der Tschechoslowakei sowie finanzieller Unterstützung aus den USA und anderen Ländern endete der erste Nahostkrieg im Januar 1949 mit dem militärischen Sieg Israels.
Der Staat ist gegründet. Die Unabhängigkeitserklärung, die verlesen wurde, liegt hinten auch auf dem Schriftentisch aus, wo Sie sich bedienen können. Da springen wir jetzt drüber, weil uns die Zeit wegläuft. Hinten liegt die Erklärung. Zeitungen haben dann einerseits vom kindlichen Staat, vom Babystaat gegründet, gesprochen, der aber gleich um das Überleben kämpfen muss, ne? Der neue jüdische Staat, frisch geboren, unter dem Gewehrfeuer. Zeitungen von damals. Wir schließen. Jesus kommt wieder für uns, sagen wir, er kommt wieder. Das jüdische Volk wartet auf sein erstes Kommen. Egal, er kommt. Er hat sie jetzt in sein Land zurückgebracht. Das Land hat das Volk, jetzt fehlt nur noch der Messias. Das ist diese Hochzeit. Und darauf gehen wir zu, darauf warten wir. Und es gibt jemanden, der was dagegen hat. Es gibt jemanden, der hat was dagegen. Wer wollte eigentlich in Ägypten Israel ausrotten? War das wirklich der Pharao? Wer wollte eigentlich im Persischen Reich das jüdische Volk ausrotten? War es Haman? Wer war dahinter? Wer wollte bei uns im Land das jüdische Volk Europas vernichten? Wer stand hinter Hitler? Wir müssen sehen, es ist eine geistliche Sache. Wir brauchen als Christen ein geistliches Verständnis, begründet in der Schrift, aufmerksam in der Politik und in der aktuellen Geschichte. Es gibt einen, der will verhindern, dass Gott durch sein jüdisches Volk heute noch handelt. Durch Israel gab der Schöpfer der Welt 10 Gebote, eine gesunde Ethik, die Bibel, alle Prophetien. Durch Israel haben wir Jesus, durch Israel haben wir die Verheißungen, so schreibt Paulus im Römer 9. Und somit stehen wir vor dem geheimnisvollen Handeln Gottes durch Zionismus und Staatsgründung. Israel ist kein fehlerloser Staat. War aber auch das jüdische Volk zur Zeit Israels auch nie ein fehlerloses Staat. Guck dir den ersten König Saul an. War der fehlerlos? Guck dir David an. Guck dir Salomo an. Warum sind wir heute zu Israel härter als zum Israel der Bibel? Das passt nicht. Wir sehen bei den Kindern Israel Gottes unglaubliche Treue, wenn er mit jemandem Bund geschlossen hat. Und das gilt dir und mir. Ich komme zum Anfang zurück. Wir sehen am Volk Israel heute, wie Gott unglaublich treu ist und seinen Bund mit dir festhält. Und seine Vergebung dir gilt, egal was du gerade verbockt hast, welche Schuld du mit dir rumträgst. Sein Bund mit dir gilt durch alle Zeiten, alle Treue hindurch. Ich möchte beten. Jesus, danke für deine Treue zu deinem Volk. Bitte hilf mir und hilf uns, dass wir bei der Wahrheit bleiben, dass wir uns um Fakten kümmern. Und wir beten, segne dein Volk Israel. Erbarm dich, schenk den Politikern Hirn und Weisheit von dir. Erbarm dich über die andere Seite, über die palästinensische Seite. Sie leidet. Und überall da, Jesus, wo du deine Gemeinde hast, auf jüdischer, auf palästinensischer Seite, hilf ihnen, deinen Frieden auszubreiten, untereinander, durch dich, Jesus. Und danke für deine Megatreue, auch durch verworrene Wege, unglaublich verworrene Wege, du bist treu. Amen. Und wir singen jetzt miteinander, das gehört sich einfach so, die israelische Nationalhymne, okay?
das Land der Väter, nach Jerusalem, zog uns die Sehnsucht heim auf Zions Höhen. Fast 2000 Jahre waren wir zerstreut, an vielen Orten traf uns tiefes Leid. Doch die Hoffnung wird nicht untergehen. Zion und Jerusalem zu sehen, frei dort zu leben, wie in alter Zeit, und Gott zu danken in alle Ewigkeit. Frei dort zu leben, wie in alter Zeit, und Gott zu danken in alle Ewigkeit.
Zum Schluss wollen wir noch ein Segenslied singen.
Wenn ihr wollt, dürft ihr sehr gerne auch dazu aufstehen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Vor dir und auch nach dir, er sei um dich und durchdring dich, er ist mit dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Amen. Amen.
Gottesdienst beitragen habt. Ich wünsche euch eine gute und gesegnete Woche, einen schönen Muttertag, wenn noch Treffen mit der Familie ansteht. Und lade euch ein, noch hier zu bleiben, um Kaffee zu trinken, um ins Gespräch zu kommen. Der Friedemann hat mir gerade zugeflüstert, er bleibt auch hier vorne noch. Könnt gern für Fragen noch zu ihm kommen. Macht's gut, bis bald. Bitte die Stühle nur aufstellen, dass wir ein bisschen Platz haben. Danke.